Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Ich fange heute total philosophisch an. Lieber Alex, hast du ab einem bestimmten Alter mal festgestellt, dass sich irgendwie Zeit anders verhält in deinem Leben?
Leider ja. Und ich kann sagen, auch Nachwuchs hilft da nicht an der Stelle.
Ich erinnere mich noch an die letzte Folge, die hast du eröffnet mit Oktoberfolge. Sollte nicht implizieren, dass das die letzte ist. Wir haben es gerade, glaube ich, jetzt noch so geschafft, irgendwie die zweite Oktoberfolge fertig zu kriegen.
Ja, easy.
Time is running irgendwie. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Auch die Spooky Season ist bald vorbei. Meine Spooky Season Watchlist, so lala, abgearbeitet bekommen.
Oh, das tut mir leid.
Ja, ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Das Gute daran ist, ich habe die Frage nicht ohne Grund hier als Eröffnung mit eingepackt. Das ist so ein kleiner Teaser, um welches Thema sich heute auch bei meinen Reviews vielleicht dreht.
Bei beiden sogar.
Ja, bei beiden. Es wird so ein,
so
ein kleines Double-Feature. Oh, jetzt habe ich meine Nummer schon gesagt, wie viel ich dabei habe. Kannst du denn schon was zu deinen Reviews heute teasern?
Ja, dreht sich auch um die Zahl 2, wenn du so möchtest. Ein dynamisches Duo mitgebracht.
Oh Gott, ich komme wieder nicht drauf. Ist aber auch egal, sondern ich würde sagen, lass mal noch ein bisschen hier irgendwie die Spannung erhalten. Und für alle, die uns gerade zuhören, würde ich sagen, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Mm. Wir haben es im Intro schon gesagt, es ist immer noch Oktober, es ist immer noch Spooky Season. Wir haben uns nichts vorzuwerfen an dieser Stelle und ich freue mich, dass wir es beide wieder vor das Mikrofönchen geschafft haben und ich sage hallo und herzlich willkommen, lieber Ronny.
Danke Alex für diese charmante, schauderhafte Anmoderation.
Oh. Jetzt hast du es ja im Intro schon ein bisschen angeteasert, dass es irgendwie, dass du dir Großes vorgenommen hattest, was deine Spooky Season, weiß nicht, Backlog, Playlist, wie auch immer, angeht und es noch nicht so ausgegangen ist, wie du es dir vorgestellt hättest.
Nee, noch nicht ganz. Ich habe ein, zwei Sachen reingeschoben oder nachgeholt, aber nicht wirklich was, wo ich sage, ah, die bringe ich mal mit oder das war jetzt nochmal augenöffnend.
Okay.
Aber ich habe noch ein, zwei in petto und ich habe ja jetzt auch noch das Alien-Universum rumliegen mit Romulus. Habe ich auch noch nicht nachgeholt.
Ich wollte gerade sagen, das qualifiziert sich das als Spooky Season schon so?
Ja,
ne?
Ich würde schon sagen. Du hast ja auch gesagt, so Monster, ein bisschen gruselig oder horrormäßig.
Dann ich habe meinen Rewatch schon hinter mir. Also meine zweite Runde Romulus.
No pressure.
Und von daher bin ich vielleicht gut aufgestellt, was die Spooky Season betrifft.
Du krabbelt bei mir ganz vorne rum und also ist quasi in den Startlöchern. Nächste Folge.
Ich bin begeistert.
Versprochen?
Ich bin begeistert.
Fragezeichen.
Das schauen wir dieses Jahr noch.
Ja, kriegen wir hin. Denke ich aber auch. Es juckt. Es juckt mich. In den Augen.
Hast du denn, ja. Das ist quasi die Nummer 1, was so Spooky Season Backlog, also wenn du sagst, ich dürfte nur noch eingucken, dann der.
Das wäre mein großes Ziel und was ich noch so als Rudelerlebnis gerne nochmal machen würde, ist Hereditary gucken. Also ich spreche ganz oft davon und ich habe noch ein paar Leute, die den nicht gesehen haben und das passt, glaube ich, auch ganz gut rein, weil
wäre auch ein Rewatch quasi. Erweitert den Horizont nur bedingt.
Ja, das stimmt wohl. Habe aber letztens zum Beispiel auch nochmal die ganzen Evil Dead Filme nachgeholt und da war ich auch, bin ich mit gemischten Gefühlen aber rausgegangen.
Was?
Ja, ich weiß auch nicht. Da muss man, ich weiß auch nicht.
Der erste ist aber auch großartig, oder? Gerade wenn du dir überlegst...
Der allererste?
Der allererste.
Ja, ich weiß es nicht. Da müsste ich
wenn
hier ein bisschen
mehr
ausholen.
Wenn du weißt, wie er unter welchen Umständen, mit welchem Budget und in welchem Setting er entstanden ist,
das
schon sehr, sehr cool, finde ich.
Ja, nicht umsonst kommt ja auch irgendwo dieser Cool-Status her letzten Endes.
Ja.
Aber ich hatte so ein bisschen, weiß ich nicht, ich hatte ihn nicht mehr so im Kopf. Punkt.
Okay. Bei welchem hast du denn aufgehört?
Ich habe Armee der Finsternis. Den habe ich mir jetzt noch
gespart. Also die hast du das Remake von...
Doch, das witzigerweise habe ich trotzdem noch in den Vergleich gezogen, weil Armee der Finsternis ist ja so ein bisschen ab vom Schuss, was das Setting und so angeht.
Ja.
Wollte dann unbedingt aber nochmal das Remake nachschieben. Und
der ist schon hardcore, ne?
Ja, auch das ist natürlich schon also guter Grusel-Horrorfilm, aber ich weiß
nicht. Da haben wir nämlich wieder Alvarez.
Ja, aber genau. Auch thematisch war das auch nochmal ein Kicker, eben da reinzuschauen. Also gleicher Regisseur wie bei Alien Romulus. Aber ich weiß es nicht. Es war auch so für mich nochmal so eine Bestätigung, warum ich nicht unbedingt auf diese Horror-Gruselfilme stehe. Nicht, weil sie mir zu hart oder zu spooky oder gruselig sind, sondern weiß ich nicht.
Ja, Longlegs war es ja auch sehr streng.
Was heißt streng? Ja. Hat mich einfach nicht so erreicht. Weiß auch nicht.
Gut, dann bin ich ja mal gespannt, wie streng du bei deinen zwei Kandidaten gewesen bist, die du heute mitgebracht hast, wenn wir übergehen in die Ruckzuck-Reviews.
Wow, da hat er einfach die Lücke genutzt und ist einfach da
reingestoßen.
Reingestoßen. Das ist sehr schön für alle, die uns gerade zuhören. Ich wollte nämlich letztens ja mahnen, dieses Wort nicht mehr out of context einfach so im Alltag zu benutzen, weil es so
obszön ist.
Das
war ja auch nicht out of context, das war ja absolut
angebracht,
sinnhaft,
diese
Fußball- Analogie zu verwenden. Ich weiß nicht, worum es sonst gehen kann.
Du sagst Fußball, ich sag Seefahrt. Trotzdem gibt es ein paar Leute, die sich immer wieder daran aufreiben. Ich sag, nehmt doch einfach so hin. Was habt ihr denn mit dem Wort? Ihr seid doch hier die komischen Leute. Naja.
Ich finde daran nichts anstößig, Entschuldigung.
Eben, genau, voll d'accord. Aber wollte noch mal kurz ergänzen, gerade noch mal den Purzelbaum mit Evil Dead. Das ist ja so schön, dass wir immer diese Synergieeffekte haben.
Dann würde ich sagen...
genau, moderiere mich
ohne,
ab.
ganz ohne Kontext, löffel mich.
Gut, dann löffel ich dich. Das ist eine Ansage, damit kann ich umgehen. Gib mir einfach knallharte Befehle. Zwei Reviews, gerade eben schon angeteasert in der Anmoderation. Und bei mir geht's heute um das Thema Älterwerden aus zweierlei Perspektiven. Und was ich zuerst mitgebracht habe, ist Didi. Coming-of-Age-Film, der am 15. Nachten in die Kinos kam. Regiedebüt oder Langfilmdebüt von John Wang. Hast du ihn gesehen, Alex?
Noch nicht gesehen. Aber wir hatten den Trailer ja da und hatten beide gesagt, dass das so unsere Baustelle sein könnte.
Coming of Age sowieso immer, deswegen war es mir ein großes Anliegen, den jetzt zumindest halt auch mal noch mitzubringen. Und es geht um Folgendes. Der 13-jährige Chris wächst ohne seinen Vater auf und muss mit seiner älteren Schwester und seiner Mutter zurechtkommen. Er versucht, das Skateboardfahren zu lernen, selbstbewusst zu flirten und das angespannte Verhältnis zu seiner Mutter zu verbessern. Gleichzeitig setzt er sich mit seiner taiwanesischen Abstammung auseinander, die ihn in Kalifornien zum Außenseiter macht.
Ja, letzteres war ja so ein bisschen der Kicker, der es vielleicht abhebt ein bisschen und vielleicht dieser Fokus auf die Skater-Szene, keine Ahnung, weil ansonsten sind ja die Elemente sehr mittlerweile, ich will jetzt nicht sagen generisch, aber hat ja durchaus eine Sättigung erreicht, der Coming-of-Age-Markt.
Ja, wir haben aber immer wieder festgestellt, dass es trotzdem immer wieder neue Elemente gibt, die man da verwursten kann und dann entsteht irgendwie was Neues, genau. Und jetzt haben wir quasi so eine, ich sag mal, Migranten-Backstory, die das Ganze nochmal von einer anderen Perspektive beleuchten soll. Und das ist auch das, was man viel von den Reviews mitbekommen hat. Und mir fiel es am Anfang gar nicht so schwer, den Film zu bewerten bzw. einzuordnen. Ich muss es eher wie so eine Mischung, ich muss herangehen, dass ich ihn als Mischung beschreibe. So ein bisschen ist es das Setting wie bei Eighth Grade bezüglich Social Media, weil es spielt ja so Anfang der 2000er oder so um 2008.
Ja, wo das gerade im Kommen ist alles.
Genau,
ne?
YouTube ist im Kommen, man kommuniziert noch über MySpace, stalkt sich auf den ersten Facebook-Seiten gegenseitig aus. Und der filmische Stil und auch die Zurückhaltung im Audiovisuellen erinnert ein bisschen so an die Darstellung von Mid-90s, den ich ja damals auch ganz gut fand. Also den Film von Jonah Hill. Der ist aber nicht ganz so rau wie Mid-90s. Also Didi. Also warum ist das so? Er hat humorvollere Dialoge. Er hat dann auch so, ich sag mal, so ein bisschen an Superbad erinnernde, da geht's um so, wie sie beschreiben, wie sie ein totes Tier gefunden haben. Das ist so ein bisschen oben drüber erzählt, also wirklich oben drüber mit so einer Rückblende. Wir haben auch eine Drogensequenz, wo plötzlich auch wieder ein totes Tier mit einer Person spricht. Wir haben auch im Editing bisschen wie bei Searching so Social Media Screens mit drin, die da reingeblendet und mit eingebettet werden. Und dennoch gab es ganz viele Parallelen im Sinne von Chris zofft sich eben mit seiner Schwester, wie gerade eben schon erwähnt. Er rutscht in die Skateboard-Szene und trifft da auf eine coole Truppe und geht auch so mit den Leuten dann mit. Er hat erst Erfahrung mit Drogen und Alkohol, stößt aber auf Widerstände, verzettelt sich, tritt in Fettnäpfchen. Und das ist irgendwie alles, was ich schon in Mid-90s gesehen habe. Der einzige Unterschied ist, die Musik ist poppiger, die Sequenzen sind ein bisschen ausstaffierter. Der Look ist cleaner, hochwertiger und die Kamera ist permanent immer viel näher an den Leuten dran. Aber die Erfahrung, die Entwicklung von einem Migrantenkind so zu sehen und miterleben und speziell nochmal die Herausforderung herauszuarbeiten, das ist eher so ein bisschen zweitrangig. Also das ist gar nicht so prominent im Film.
Okay.
Damit hat er sich jetzt, glaube ich, auch nicht so unbedingt beworben und definitiv auch ein großer Teil der Geschichte, aber es ist kein Hauptthema, würde ich sagen, sondern es geht nach wie vor Coming of Age, innere Unruhe, Selbstfindung, gegen Ende sogar auch sehr dunkle Töne, weil er mehrere Sachen irgendwie nicht so auf die Reihe kriegt und dann es ist fast schon in so eine Art Depression abdriftet. Da war ich sehr überrascht, was der Film da auch noch macht mit der Figur.
Okay.
Aber insgesamt, um es abzuschließen schon, es ist ein Mix aus bereits Bekanntem. Ist es jetzt schlimm? Nö, aber ich fand schon, dass auch meine Erwartungen irgendwie ein bisschen höher höher geschürt wurden. Trotzdem natürlich starker Film, hatte mir ein bisschen mehr erhofft, hatte im Vergleich auch wirklich nochmal mit 90s gesehen, wo ich dachte so, ja, unglaublich viele Parallelen, auch mit der Skateboard-Szene, etc. Aber gerade mit 90s wirkt einfach noch echter, noch näher dran, weil er eben auch rauer gefilmt ist in seiner ganzen Art und Weise. Ist ein bisschen, also wirklich eine ganz andere Herangehensweise, da auch vom Filmischen her. Und deswegen fand ich Didi für mich persönlich nicht so stark, wie ich ihn gern gehabt hätte.
Heißt,
was sagt das Internet? Bei IMDb steht Didi bei einer 7,4. Ist, by the way, der gleiche Score wie mit 90s. Bei Rotten Tomatoes sind sich die Leute aber deutlich einiger in ihrer Euphorie. Der Kritikerscore steht bei 96%. Also sehr, sehr hoch, da geht nicht mehr viel.
Ja, ja.
Und der User-Score, das Popcorn-Meter, steht bei 92%. Auch noch extrem hoch. Ich muss sagen, ich hatte so ein bisschen meine Problemchen, hatte es einfach schon zu viel gesehen, fand mit 90s im Vergleich auch nochmal, wie gesagt, ein bisschen anders, ein bisschen stärker und gebe 3,5 von 5 Sternen. Also für 4 mehr als Box-Solide hat es dann leider bei mir persönlich nicht gereicht.
Ja, ist doch aber jetzt auch nicht schlecht.
Nee, ist nicht schlecht, aber für einen Coming-of-Age-Fan, wie wir ja beide sind,
ja.
Jetzt vielleicht nicht so, ja.
Hattest du dir ein bisschen mehr erhofft?
Ja, ich hatte mir einfach ein bisschen mehr erhofft. Okay. Aber guck, das spiegelt doch nur wieder, wie objektiv wir an solche Sachen trotzdem noch herangehen können, oder?
Leider ja, muss ich sagen. Und das ist ein schöner Übergang zu einer Sache, auf die ich mich tatsächlich sehr gefreut hatte. Wobei wir schon beim Trailer auch ein bisschen skeptisch waren. Deswegen habe ich hier ein dynamisches Duo mitgebracht. Mit einem Film,
ja.
Der bisschen nischig, nur auf der Apple TV Plus Plattform zu finden ist.
Ja, oh, ich
nämlich
könnte...
Wolves.
Ah, stimmt. Oh, den habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt die letzten Tage.
Wer es schon wieder vergessen hat, es gibt da so einen kleinen Film von John Watts. Das ist der Regisseur unter anderem von den letzten Spider-Man-Filmen. Also nicht die Andrew Garfield-Filme, sondern die Tom Holland-Filme, die ja alle eigentlich ganz gut funktioniert haben und so. Und der hat da so einen kleinen Streifen gemacht mit George Clooney und Brad Pitt.
Wo wir ja schon nach dem Trailer meinten, oder du, die spielen sich gefühlt nur noch selbst und die beiden jetzt in so einem
Genau, Lied. Und hatte ich mir so ein bisschen davon erhofft, weil ich meine, nach den Oceans-Filmen wissen wir ja, die beiden sind ja auch im echten Leben durchaus Buddies, die haben eine gewisse Harmonie, es macht halt Spaß, denen zuzugucken, einfach gefühlt nur sich selbst zu spielen. Hier in dem Fall ist es halt so, beide sind zwei Einzelgänger, zwei, ich sag mal, Fixer, die gerufen werden, wenn du, weiß ich nicht, eine Leiche loswerden willst oder andere Probleme verschwinden sollen. Clooney wird gerufen, will loslegen, auf einmal taucht Pitt auf, aus Gründen, die sie dann auch eigentlich versuchen, über die Länge des Films zu eruieren und müssen sich dann als so Einzelkämpfer dann zusammentun und geraten dann halt immer wieder diverse Male aneinander. Ne? Also wer geht in den Lead, wer nicht, wer ist besser in dem Job, challengen sich dann immer wieder. Genau, während sie halt dann aber auch versuchen, so einer Verschwörung auf die Spur zu kommen. Genau, wir hatten den Trailer schon beäugt und hatten große Schwierigkeiten, tonal rauszukriegen, was der Film für ein Genre zuzuordnen ist eigentlich, weil war so ein bisschen ernst, dann war aber so wieder ganz viel Sarkasmus und dieses typische Back and Forth zwischen Pitt und Clooney. Dann gab es aber auch so eine völlige over-the-top Bullet-Time-Sequenz mit überdrehter Musik, wo jemand so über ein Auto springt und du dachtest dir, wo bin ich denn hier gelandet? Und ich kann dir sagen, dass in Summe der Film weit weniger lustig ist und weit weniger pulpy und snarky, als ich gehofft hatte. Das heißt nicht, dass die Dialoge so nicht da sind, aber sie bleiben permanent eher so, also für mich kriegen sie den Spagat nicht hin, dass es so playful rüberkommt, sondern es bleibt eher so borderline düster. Also es wären sie echt kurz davor, gegenseitig die Waffen zu ziehen, so. Also
okay.
Ich glaube, das wollen sie auch, aber das hatte mir der Trailer erst nicht so wirklich suggeriert.
Ja.
Und ja, es gibt dann diese eine abstruse Sequenz, das ist auch die einzige, die so völlig Gaga inszeniert ist. Der Film bleibt in Summe relativ klein, also sehr reduziertes Cast, immer eigentlich nah bei den Figuren. Kamera fährt und geht auch permanent dann mit, nimmt sich da auch Zeit und öffnet sich dann ganz zum Ende hin, aber auch nur eigentlich permanent, um die Handlung voranzubringen und nicht um groß zu sein als Film. Also der Film will das auch nie, der forciert das auch nicht, der weiß genau, was er ist. Mal dahingestellt, ob das jetzt gut ist. Audiovisuell, wie du ja immer so schön sagst, kann man nichts sagen. Das sind Apple TV Plus Produktionen, die sind immer, ne?
Dick.
Ohne.
Amerikanisch.
Ja, da gibt's, nee, das meine ich gar nicht, aber es
State
ist
of
immer,
the Art.
Es ist tippitoppi gemacht, handwerklich, ne? Da gibt's nichts auszusetzen. Wie gesagt, das Editing, ja, ist unauffällig, möchte ich fast sagen, bis auf diesen einen Ausreißer da mit dieser Bullet Time, wo ich immer noch nicht genau weiß, wozu genau das jetzt da war. Aber ich hatte gehofft, dass das Skript und die Dialoge halt front und center sind und da sind Momente da, aber für mich hat es nie so wirklich gezündet. Es ist nie so richtig durch die Decke gegangen. Und sie versuchen das dann am Ende auch irgendwie so ein bisschen zusammenzuführen. Wenn dieser Twist, sage ich mal, auf oder dieser Plot aufgedeckt wird, wirklich Twist, die kann man es eigentlich fast nicht nennen, und die beiden dann vielleicht auch so ein Stück weit aufwärmen, aber da ist es dann gefühlt auch zu spät und tun sie es wirklich und es bleibt trotzdem so, diese Grundrivalität bleibt den ganzen Film über irgendwie erhalten, so dass ich auch dann zum Ende hin, es ist auch gar kein Spoiler, aber mir wird dann auch so ein Stück weit die Entwicklung der Figuren, die ist so, ja, ich glaube, sie ist da, aber ich glaube, sie sind irgendwie auch zu alt, als dass sie wirklich so final über ihren eigenen Schatten springen können und so richtig, weiß ich nicht, fehlte mir dann auch so ein bisschen der Payoff mit dem Protagonisten und generell fehlte mir dadurch auch so ein bisschen das Mitfiebern, weil beide sich da nichts nachstehen, so ein bisschen unnahbar zu wirken auch. Und ja, die beiden sind cool miteinander, aber insgesamt hatte ich das Gefühl, es fehlte überall so das gewisse Quäntchen extra, um wirklich gut zu werden.
Das wäre gerade meine Frage noch gewesen, ob die Chemie zwischen beiden so gut war, dass du es trotzdem wie bei Oceans irgendwie vollends abkaufst oder ob eben die äußeren Umstände im Film dann nicht so ganz funktionieren.
Also lass es mich kurz machen. Kann ich relativ gut dann auch in meiner Zusammenfassung. Also ich gebe dem Film noch 3 von 5 Sternen.
Uff!
Aber auch nur, da ist schon, ich sag mal, mindestens ein halber Stern, weil es Pitt und Clooney Bonus ist, weil die beiden cool zusammen sind und ich mich freue, sie zu sehen. Und wenn wir uns IMDb gucken, dann stellen wir fest, eine 6,5. Das ist, dass ich sage, da bin ich mit meinen 3 fast gar nicht so weit weg. Und in deinen Rotten Tomatoes, den man ja, weiß ich nicht, wo ich in letzter Zeit sage, komisch, immer steht da irgendwie 90, 90, 90 plus. 67 Zuschauer, Kritikerscore.
67.
Ja. Also ähnlich wie im IMDb. Popcornmeter 50%.
Oi.
Also die fand das gar nicht mal so geil, um genau zu sein. Ich glaube, jeder zweite fand ihn mega und
er spaltet die Masse anscheinend.
Also er spaltet die Masse und genau, und da liege ich ja dann mit meinen 3 von 5 irgendwo dazwischen.
Plus den Bonus, ja, also schon und, eingerechnet passt das.
Genau, und ohne Bonus wär ich genau auch da bei diesen 50% gelandet. Von daher sage ich, ist es okay, mit seiner Stunde 48 überspannt er den Bogen auch nicht. Und er hat seine Momente, aber so richtig hatte ich das Gefühl, wie ich, glaube ich, schon manchmal gesagt habe, irgendwo war eine Handbremse angezogen, so dass es am Ende nicht so komplett zündet. Und das ist ja so ein Stück weit, leider muss ich gestehen, und da wirst du mir vielleicht zustimmen, du hast ja auch Tetris und so gesehen, das ist so ein bisschen das Apple TV Plus Problem, dass die Filme, so auf dem Papier ist es so ein No-Brainer, so, ja, also der Regisseur von den Spider-Man-Filmen, die hier alle Milliarden eingespielt hat, ne, Milliardenfilme, und dann Pitt und Clooney, die zwei coolen Schweine, so, ne? Das ist halt Gelddruckmaschine und trotzdem sitze ich, das will ich gerade sagen, weil du auch vorhin bei deiner Review gesagt hast, wir sind objektiv. Bin ich als Fanboy, der sagt, Ocean's 11 ist einer der besten Filme aller Zeiten und sage, ja, 3 von 5, Mann. Es tut mir echt leid. Das ist ein bisschen schade auch.
Ich muss sagen, ich bin kein Fan von den Tom Holland Spider-Man-Filmen. Und es wäre jetzt vielleicht auch noch eine Frage von mir gewesen, aber das ist eigentlich zu viel Zeit, die wir, glaube ich, bräuchten, um mal kurz aufzuschlüsseln, wie gut passt dieses Apple TV-Universum in diese Streaming-Landschaft, weil vor Jahren wurde es riesig angekündigt mit namhaften Regisseuren, Schauspielern.
Ja, der Gag ist, du kannst ja über die John Watts Vita nicht so viel Auskunft geben, weil
da ist überwiegend Spider-Man
drin. Wie viel Handschrift erkennst du von einem Regisseur wirklich in diesem Marvel-Film?
Yes.
Yes, right? Yes. Außer du bist jetzt, weiß ich nicht, ein Taika Waititi.
Das wollte ich gerade sagen, genau, ja.
Ein bisschen vom Leder ziehen oder halt früher so ein James Gunn, wo sie ja aber ein Ding draus gemacht haben. Mm. Aber ansonsten sind doch die ganzen anderen Filme so relativ, ich will jetzt nicht sagen Schema F, aber da sind, glaube ich, auch viele, die mitreden. Und deswegen kann man jetzt gar nicht sagen, oh, sollte man jetzt Werbung machen dafür, dass der Regisseur John Watts war? Ist er einfach nur da wegen großer Titel, aber hat er wirklich was drauf? Wissen wir das? Ne? Das ist halt so...
Schwierig, ja. Kann man wahrscheinlich aus heutiger Sicht gerade bei ihm noch nicht wirklich sagen. Ich muss aber nochmal zur Verteidigung sagen, also Tetris hat mir ja ganz gut gefallen. Habe ich ja letztens auch noch, letztes Jahr mitgebracht, habe ich ja 4 gegeben. War ich auch sehr überrascht. War eine sehr gute Apple-TV-Produktion. Aber sonst ist da jetzt, weiß ich nicht. Klar, es gab Coda, der war letzten Endes aber auch nur eingekauft vom Festival. Ja. Deswegen, die Apple-TV-Plus-Produktion, ja, deswegen gehe ich da gar nicht so mit so viel Freude daran und habe bis jetzt auch noch kein Abo abgeschlossen, sondern ziehe mir das immer irgendwo anders her. Ja, macht, ja, und du bestätigst jetzt gerade nochmal den Eindruck. Schwierig, schade auch ein Stück weit. Hast dich ja gefreut.
Genau. Also es ist auch nicht komplett, ne? Also wenn man die beiden mag, dann klar, gönnt euch halt den also kann man sich den Abend auch irgendwie gönnen, ist jetzt nicht so wirklich dramatisch. Mhm. Ja, gerade wenn du eh das Apple TV-Abo hast, aber so ist es halt. Objektiv bewertet.
Genau. Häng das nochmal hinten dran.
Zurück zu dir, Ronny.
Und zurück zu mir im gemächlichen Tempo, würde ich sagen, denn ich schalte jetzt einen Gang hoch im Sinne von Altersklasse. Ich habe zusätzlich noch im Gepäck, und da kommen wir nach wie vor, Coming of Age, mitgebracht, Thelma.
Ah, tatsächlich.
Eine sehr aktuelle Produktion, kam am 10.10. in die deutschen Kinos. Hast du den einschieben können im Kino, Alex?
Den habe ich noch nicht gesehen, nein.
Ein Film von Josh Margolin, ebenfalls Langfilm-Debüt, und in der Hauptrolle, wir hatten es bei den Releases letztens nochmal angekündigt, June Squibb, die mit, ich glaube, auch echten 92, 93 Jahren ihre erste Filmhauptrolle sich jetzt mal sichern konnte. Also die ist gerade, wenn man auch so guckt, die ist vor allem ab den 2000er Jahren, ist die so gestartet und taucht seitdem gefühlt pro Jahr irgendwie in ein, zwei Produktionen auf, hat mittlerweile 100 Einträge in ihrer IMDb-Vita. Also sie ist gefühlt gerade jetzt mit ihrer ersten Hauptrolle, 94 Jahren, ist sie, glaube ich, mittlerweile auf dem Zenit ihrer Karriere. Und ich drücke die Daumen, dass es so weitergeht. Auch noch erwähnenswert, wer mitspielt an ihrer Seite, Richard Roundtree, also Shaft, Roundtree, um es nochmal richtig auszusprechen.
Yep. Shaft.
Letztes Jahr im Oktober, also vor einem Jahr, verstorben. Eine seiner letzten Filmrollen, so gesehen. Und um was geht's bei Thelma? Als die 93-jährige Thelma Post von einem Telefonbetrüger hereingelegt wird, der sich als ihr Enkel ausgibt, begibt sie sich auf eine verwegene Suche quer durch die Stadt, um das zurückzuholen, was ihr genommen wurde. Das ist so, ohne Spoiler, auch das, was man aus dem Trailer kannte. Also sie als...
Korrekt.
Genau. Rüstige Seniorin schnappt sich da einen E-Roller und geht mit Richard Roundtree auf die Jagd nach den Verbrechern. Und hier muss ich auch nochmal diese Bild-Ton-Rubrik nochmal vorwegnehmen. Dieser Film startet mit so richtig dicken, anamorphen Retro-Linsen, wo gefühlt nur so ein ganz kleiner Ausschnitt in der Mitte irgendwie scharf ist. Das war erstmal ein bisschen, weiß ich nicht, das hat mich fast schon rausgeholt aus dem Film, weil es so unglaublich auffällig ist. Und sonst geht der Film dann aber relativ schnell in so einen super cremigen Hochglanz-Look, typisch so USA.
Haben wir ja im Trailer gesehen, ja.
Haben wir im Trailer gesehen, da kriegt man schon echt gut mit, wie der Film so aussieht. Und insgesamt dann, auch wie das Art-Design ist, wie alles, ja, letzten Endes ausgeleuchtet, produziert ist, kriegt man eher aber so ein heimeliges Gefühl. Alles sehr hügel, was man so sieht. Ist jetzt nicht langweilig, sondern einfach, ja, ich fand die Formulierung mit super cremig von mir eigentlich schon ganz gut. Da weiß man ungefähr, was man kriegt, hoffentlich. Mit so einem Lied ist diese Geschichte um so eine rüstige Seniorin halt, kann das überzeugen, kann es funktionieren. Du hast gerade eben auch schon mal gesagt, im Trailer sah es echt nett aus, humorvoll. Mhm. Und ich kann zumindest schon mal sagen, also der ganze Film kann dahingehend auch durchweg überzeugen. Er bietet sogar ein bisschen Tiefgang, denn öfter mal im Film kommen so Gespräche übers Älterwerden, Verluste und dann das Alleinesein, ja, auch wenn so ältere Menschen dann im Heim leben. Das droht manchmal zu viel zu werden, dass du manchmal denkst, ja, ich habe es jetzt verstanden, aber es hält sich gerade so in Waage. Was mir dabei da besonders aufgefallen ist, dass eben dieses Thema als leicht überzogene, und jetzt muss ich quasi so Anführungsstriche benutzen, sieht man nicht, aber ich kündige
ich
die
gesehen,
akustisch
die
an, sehr gut, es reicht mir, dass es als überzogene Actionkomödie verkleidet wird in diesem Film. Da hat man so Sequenzen, Thelma wirft einen Brief in den Briefkasten, fährt zur Post und wirft das in den Briefkasten oder beschafft sich den Roller von einem guten Freund, den E-Roller, oder hat zum Schluss des Films, gibt es nochmal eine Sequenz, wie sie einfach nur versucht, einen Werbebanner im Internet wegzuklicken. Das sind so drei Sequenzen, wo du denkst, entweder zeige ich sie gar nicht in einem modernen Film oder sie sind relativ einfach nur mein Vehikel, um zur nächsten Szene zu kommen. Aha. Hier absolute Actionsequenzen, Regie, Musik, Schnitt. Du kommst dir vor, um es nochmal aufzugreifen, gerade eben wie in so einem Ocean's 11-Film, auch musikalisch. Denkst so, weil zu gucken, das super krasse Bild-Totschere, die hier gerade passiert. Ich habe so super einfache Sachen, aber so aus einem Rentnerleben, die in der Globalisierung, in der Digitalisierung leben, versucht der Film, das halt unglaublich aufzubauschen. Und es wirkt aber nicht halt, als wäre es einfach gewollt und nicht gekonnt, sondern sie wussten ganz genau beim Drehen, beim Produzieren, beim Postproduzieren, was sie da eigentlich machen. Und es ist oftmals oder durchweg eigentlich sehr, sehr witzig, vor allem im Finale, als es nur darum geht, auch einen Werbebanner wegzuklicken und das am Telefon wie so eine Bombenentschärfung gefühlt inszeniert wird.
Aber es ist doch cool, weil, also wenn du so ein bisschen überspitzt, also so überspitzt machst, dass es halt jeder schnallt, dass es überspitzt ist und darüber lachen, reflektieren sie aber vielleicht auch, was genau uns der Künstler damit sagen wollte.
Ich hoffe schon. Erinnere mich vielleicht gleich bei der Bewertung nochmal, weil ich habe so ein, zwei Reviews im Internet gelesen, die haben es, glaube ich, nicht ganz verstanden. Und generell ist dann die Frage, funktioniert das? Ich finde, ja, irgendwie schon. Denn klar, die Handlung und vor allem auch das Finale, was ich gerade schon angesprochen habe, eigentlich ist das alles ziemlich zahm, fast schon zahnlos. Aber die Herangehensweise, die überzeugt, der Film macht gute Laune, wie gesagt, sieht gut aus, ist ganz charmant gemacht, ist nett. Zum Schluss gibt's auch nochmal den Hinweis Richtung Abspann, dass der Film anscheinend auch einige autobiografische Erfahrungen oder Erlebnisse verarbeitet hat. Es gibt nochmal so einen extra Kick, so ein bisschen wie letztens bei Arthur the King. Und deshalb wirkt es alles nochmal besonders nach, rundet das Gesamtpaket ab. Man muss aber wissen, das muss man sich verinnerlichen, das ist kein Block. Buster. Das ist ein erzählerisch ruhiger Film, der aber zu überzeugen weiß, wenn man ihn so nimmt, wie er ist. IMDb, da landet der Film bei einer 7,0, also nicht so ganz euphorisch in der Bewertung, wie man es vielleicht aus einigen Reviews mitnimmt. Rotten Tomatoes, hast es gerade schon auch nochmal erwähnt, sehr euphorisch wieder, 98% bei dem Kritikerscore, also nicht mehr viel Luft nach oben. Der Zuschauerscore, das Popcorn-Meter, holt ihn ein bisschen wieder auf den Boden zurück, 83%. Und ich gebe dem Film also auf jeden Fall 4 von 5 Sternen mit. So ein viel mehr, weiß ich nicht, da komme ich schon in so eine fast schon Meisterwerksregion, 4,5 oder dann vor allem 5. Aber 4 finde ich auf jeden Fall gerechtfertigt. Hat Spaß gemacht zu gucken. Wie gesagt, sehr ruhiger Film. Man muss wissen, wie man ihn nehmen muss. Aber charmant und kann ich mal so für eben zwischendurch oder auch einen guten Filmabend auf jeden Fall empfehlen.
Ja, finde ich gut, weil also den hatte ich mir auf jeden Fall auch vorgemerkt, weil ich den ganz charmant fand im Trailer schon. Und wenn du jetzt bestätigst, dass du in etwa auch hier so rauskriegst, was ich mir glaube, davon erhoffe, habe ich jetzt glaube ich auch ganz gut rauslesen können aus deiner Review, dann ist das glaube ich eine coole Nummer. Vielen Dank.
Ich würde mich freuen, wenn du den mal als Nachklapp nochmal einschiebst. Alleine auch wegen der Bewertung. Bist du auch eher bei einer 4 oder sagst du, ja, mir war er zu ruhig vielleicht oder hat nicht ganz so funktioniert?
Okay,
Wär mal spannend, dein Fazit.
Ich versuche dran zu denken.
Gerne.
In der Fülle der Filme, die ich hier so den ganzen Tag vor mich hingucke.
Ja, feel you.
Ja, schön. Dann lass uns doch die Reviews zurücklassen und nach vorne preschen zu den Releases. Ich habe jetzt versucht, ein bisschen zu überbrücken, ne, weil du so viel geredet hast, merkst du.
Ja, nett danke, von dir, ne? Danke. Wir gucken.
Nett von mir, meine ich.
Wir starten nur so halb in die Zukunft. Wir gucken nochmal, was letzte Woche rauskam. Da kam zum Beispiel am 24.10. in die Kinos Woodwalkers, eine deutsche Fantasy-Literatur-Adaption. Da hat man schon gesagt, der nächste Harry Potter, I don't know. Erste Kritiken sehen okayisch aus. Gleichzeitig aber auch Venom, The Last Dance, Teil 3, Alex. Nach wie vor, welche Meinung?
Kritiken sind euphorisch.
Okay, und du? Zur Kenntnis genommen oder Watchlist auch?
Nope.
Okay.
Den Fehler habe ich beim zweiten gemacht, zu sagen, ja komm, also wenn jetzt aktuell ist da, weiß ich nicht, nee, weiß nicht, völlig von After Credit, aber also na sonst bin ich halt immer jemand, der sagt, ja komm, ich schieb's halt ein, um es gesehen zu haben. Den Fehler habe ich bei Madame Web schon gemacht.
Ui.
Fool me once, shame. Shame on you, fool me twice, shame on me, ey, ganz im Ernst.
Okay. Sind denn die Filme von Pedro Almodóvar was für dich? Da kommt auch ein neuer, oder kam ein neuer letzte Woche, 24.10. The Room Next Door mit Tilda Swinton und Julian Moore. Ist, glaube ich, der erste Film von ihm, der komplett in Englisch mit englischem Cast gedreht wurde. Oder amerikanisch. Englischsprachigen Cast. Sah auch eher so, ja, nach künstlerischem Independent-Kino nach wie vor von ihm aus.
Wie immer.
Ja, wie immer eigentlich. Also, da auch gerne mal reinschauen. Zusätzlich noch, völlig andere Baustelle, In a Violent Nature. Den gibt's mittlerweile übersee schon als Blu-ray und wurde so ein bisschen gehypt als neuer Slasher-Horror-Genie-Streich.
Ja. Und zwar der habe ich auch so gemischte Sachen gehört, dass es halt ein bisschen gimmicky sein soll, ne, mit der Perspektive und ja.
Genau, ist also so
besonders gory.
Ja, genau. Da wird ein bisschen Hype betrieben, weil eben dieser Slasher-Horrorfilm mal aus der Perspektive des, ich glaube, sogar wiederbelebten Serienkillers, der da, glaube ich, auch Axt schwenkt oder halt zumindest blutrünstig da die Leute dezimiert. Bleiben wir dabei bei dem Thema. Ab dem 31.10. und jetzt gucken wir in die Zukunft, kommt Terrifier 3 in die Kinos.
Die Tatsache ist, ich habe das mitverfolgt, weil irgendwie Terrifier 2 schon einigermaßen steil gegangen ist.
Mhm.
Und ich hatte jetzt irgendwie tatsächlich gehört, dass auch Terrifier 3 einigermaßen gut wegkommt.
Ja, die wurden laut Kritiker oder laut Kritiken-Reviews immer ein bisschen besser, aber sie machen vor allem dadurch ja oder sorgen für Aufsehen, weil es immer heißt, ah, die Leute, die mussten wieder mit Übelkeit aus dem Kino gehen und das ist so,
ach, so blutig sowas wieder.
Und so abgefahren, was da passiert, eben wie bei dem Beispiel gerade eben. Aber ich habe bis jetzt noch keinen Teil davon gesehen, Alex, weil eben eigentlich nicht meine Baustelle.
Same.
Okay, aber hast du vor?
Geht so,
okay, gut. Dann schauen wir mal, vielleicht bringt ihn ja einer von uns mal irgendwann mit.
Mhm.
Stephen King eher dein Ding, oder? Salem Slot?
Definitiv.
Ja. Brennen muss Salem als deutscher Untertitel. Ist das was für dich?
Das ist definitiv was für mich. Ich muss aber tatsächlich gestehen, ich habe mich immer gerühmt, dass ich den Großteil der Stephen King Bücher gelesen habe, zumindest bis Datum vor Nachwuchs. Den nicht. Dieses Buch ist mir entgangen. Obwohl es bei uns hier im Regal steht, was ein riesiger Skandal ist. Entsprechend muss ich das nachholen, bevor ich irgendwas gucken kann in Filmform.
Oh.
Das wäre sonst ein Drama. Von daher muss ich den jetzt aktuell erstmal aussitzen.
Gut, dann tue er das.
Mm.
Gucken wir eins weiter. Bei 31.10 kommt noch Anora in die Kinos. Hatte ich das gar nicht auf dem Schirm, muss es jemand interessieren. Maybe ist der neueste Film von Sean Baker. Muss man den kennen? Vielleicht auch das. Der hat zuletzt Red Rocket gemacht oder The Florida Project, also eher so Independent Dramedies, Dramen. Immer sehr gut weggekommen bei The Red Rocket zuletzt. Ja, der hat mich als Schinken nicht so mega vom Brot gezogen. Oh Gott. Aber ich glaube auf jeden Fall auch hier wieder ein Film von ihm, den man auf dem Schirm behalten sollte. Punkt. Auch dabei ab 31.10. Godzilla Minus One im Kino. Again, aber minus the color auch irgendwie. Mhm. Kriegt man dich damit?
Schwarz-Weiß-Fassung.
Ja, jetzt auch als Schwarz-Weiß-Fassung.
Nee, ich bin nicht so der Fan von diesen Schwarz-Weiß-Dingern. Auch bei Mad Max schon nicht. Ich brauche das irgendwie nicht. Ich weiß, dass da scheinbar gibt es da ein Publikum für, aber
ich bin mir auch nicht sicher. Also wenn ihr es in Farbe gedacht und produziert habt, und das macht ja bei Godzilla, so einem Effektfilm, Visual Effects Film auch mega Sinn.
Ja, ich meine, hier ist es ja so ein bisschen eine Hommage an die ersten Filme. Das verstehe ich schon so irgendwie auch. Aber nee. Also ich würde immer dann die Farbvariante nochmal vorziehen für ein erneutes Gucken.
Würde ich auch machen. Würde ich hier in dem Beispiel auch machen. Aber nee, hat er gesagt. Aber nee, vielleicht auch zu Citadel. Honey Bunny.
Ich bleib dabei. Ich kann ja die Spin-offs nicht gucken, weil ich habe das die erste Staffel nicht gesehen, im Gegensatz zu dir.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Wir hatten letztens Citadel Diana aus Italien, jetzt Honey Bunny aus Indien. Und da war der Trailer ja wirklich sehr, sehr indisch.
Indisch, ja.
Was die Vibes angeht von dieser Action-Serie.
Was ja erstmal konsequent okay ist.
Ja, also wirklich dem Markt oder dem Kulturkreis da in der Produktion auch die freie Hand zu lassen. Genau. Aber ich wusste nicht so richtig, was ich von dem Trailer...
Ja, dann lass uns doch mit dem Besten enden.
9.11. Ich habe es hier schon mal mit auf die Liste genommen. Arcane, Staffel 2, Part 1 auf Netflix. Mm. Das sind die ersten drei Episoden vom Abschluss jetzt der Arcane-Reihe, bevor vielleicht weitere Geschichten irgendwann entstehen und auf Netflix.
Was nochmal ein guter Hinweis auch für mich ist, vom Timing her, zeitnah dann nochmal Staffel 1 hier
nachzuholen.
Über den Bildschirm flimmern zu lassen, weil das ist ganz fest eingeplant vorneweg.
Pures Gold, Alex.
Wird sich nichts geändert haben. Ich freue mich schon drauf. Kannst du dir nicht vorstellen.
Du bereust dich schon drauf oder du freust dich schon drauf?
Ich freue mich schon drauf. Okay, gut. Schon seit einer Weile.
Ja, das geht mir aber genauso. Ja, hab Bock, da nochmal reinzuschauen und das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen. Apropos Revue, wir haben eine ganze Review-Folge gemacht über Arcane Staffel 1. Hört mal in die alten Episoden rein.
So, und damit gehen wir mal zu den News über. Und ich wollte gerade sagen, worauf ich mich auch mega freue, nachdem wir den Trailer schon mal da hatten, Ballerina, der John Wick-Universum-Film mit Ana de Armas. Aber ich fand den Trailer zwar gut, aber so richtig ist der Funken nicht übergesprungen. Und jetzt erreichen uns Nachrichten, dass der, glaube ich, unter einem schwierigen Stern stand, weil ich mich eh auch gefragt hatte. Die Info hatten wir schon vor Jahren gefühlt, dass Ana de Armas daran arbeitet und nie kam was bei rum. So richtig, jetzt hatten wir ja den Trailer und jetzt haben wir auch mitbekommen, warum es so lange gedauert hat, verdammt nochmal, weil...
Warum, Alex, warum?
Weil der Chad Stahelski, also der Macher, der Erfinder und der Regisseur von John Wick, selber nochmal jede Menge Reshoots machen musste und re-editen musste, teilweise ohne den Wise Man, der eigentlich als Regisseur gesetzt ist. Und so wie uns das irgendwie, zumindest wenn man den Medienberichten glauben darf, hat er nicht mal mehr beigewohnt bei den Reshoots. Was für mich zeigt, dass das alles unter keinem besonders guten Stern stand. Und weil es gibt ja nun mal so eine, wie sagt man denn dazu, eine sehr eigene Handschrift, die diese John Wick-Filme ausmacht. Die sollte man dann, glaube ich, auch treffen, wenn man in diesem Universum ein Spin-off machen möchte. Scheinbar war dem nicht so. Jetzt könnte man sagen, es stimmt mich erstmal positiv, dass der OG, der Originalregisseur, jetzt hier zurückgeht und versucht, das zu fixen. Ich weiß auch nicht, ob das reicht, ey. Deswegen habe ich jetzt echt große Probleme. Also mit diesem Wissen, dass, also es heißt ja wohl, fast der ganze Film irgendwie sei betroffen von diesen Reshoots. Das ist schon heftig.
Klingt erstmal fies, wenn man bei Len Wiseman mal in die Filmografie guckt. Da ist ganz viel Underworld drin. Da ist auch
liegt halt daran, dass er der Ehemann von Kate Beckinsale ist.
Okay, wenn du da irgendwelche Zusammenhänge siehst, da ist auch noch so ein Total Recall Remake drin von 2012 mittlerweile.
Mit Kate Beckinsale?
Google, schieb die doch jetzt nicht überall rein, Alex. Das hat bestimmt damit nichts zu tun.
Das ist sein Job. Was?
Naja, hat dann ganz viele Fernsehserien gemacht die letzten Jahre. Ja, und jetzt Ballerina bekommen. Ah, ich meine, wir hatten es bei Walk One damals. Da hieß ja auch, oh, mega viele Reshoots und das war eigentlich Schmutz. Und letzten Endes ist es trotzdem was Gutes draus geworden. Ich weiß es nicht, wie es bei Ballerina jetzt letzten Endes zustande kommt. Ist natürlich kein gutes Zeichen, wenn man überhaupt erst mal sagen
muss. Wir sind
nicht
mehr übrigens verheiratet, damit wir die Fakten straight haben, aber...
Nicht mehr oder einfach
ja,
nur...
Deswegen musste ja Ana de Armas ja die Action-Tante machen und nicht Kate Beckinsale.
Aber sie waren mal, ich will den Gossip
jetzt sie waren verheiratet, definitiv. Ja. Also zu Underworld 1-Zeiten schon.
Okay, verstehe. Ja.
Ja, und das ist halt besonders bitter, wenn du mal ein bisschen näher reinguckst, weil das Ganze ist ja von Lionsgate produziert und denen geht's relativ schlecht. Mhm. Die haben kein gutes Jahr gehabt. Und tatsächlich ist es so, um genau zu sein, das schlechteste Jahr aller Zeiten am Boxoffice.
Klingt
und,
nicht gut, ja.
Das größte Franchise, das die tatsächlich aktuell bei der Hand haben, ist John Wick. Mhm. So, und ich will nur, wenn euch jetzt fragt, na, was waren denn die letzten Filme von Lionsgate, dann sage ich Megalopolis und Borderlands.
Ja.
Uff. Weil ich glaube, die waren, also mindestens Borderlands war ja mal richtig teuer und ist ja mal so komplett explodiert.
Ja.
Oder implodiert, muss man ja richtigerweise sagen.
Megalopolis, egal, also eigenfinanziert, daher, aber auch nicht wirklich gut weggekommen und viel reingespielt. Genau.
Ja, also von daher drücken wir die Daumen, würde ich sagen, und gehen zu positiveren Themen über, nämlich zu einer ganzen Latte an Trailern, die wir mitgebracht haben, wenn
bei
das für dich okay ist.
Großen Alex-Show, mach einfach weiter, ja, weil hier kommt ja auch was du aus deinem Karten.
Ich lass dich gleich reden. Wir machen es ganz kurz. Es gibt einen witzigen kleinen Staffel 3 Teaser für Invincible, wo man nichts sieht, wo sie sich einfach einen Spaß draus machen, dass sie bei Staffel 2a ewig hinterm Berg gehalten haben mit einem Datum und es dann in zwei Teile geteilt haben und sie machen das halt wieder auf die charmanteste Art und Weise.
Meta-Teaser.
Es ist super meta und ich musste mehrfach bei diesem Trailer echt mehr als fast nur schmunzeln und fand das richtig, richtig witzig und das ist der große Takeaway, wir wissen auch, es geht am 6. Februar weiter.
Das freut den Alex, nehme ich an?
Yes, in der Tat. Ich nicht bin, mehr, oder was?
Ja, ich habe die erste Staffel geguckt. Wir hatten ja auch eine ganze Folge
drüber gesprochen.
Ich habe die zweite gar nicht eingeschoben bis jetzt. Jetzt ist es raus, Alex.
Bis zum 6. Februar hast du doch deine Entspanntzeit noch.
Setz mich nicht unter Druck, Alex. Aber ja, ist in der Tat noch ein realistischer Zeitraum, die vielleicht mal nachzuschieben. Weil ich war ja großer Fan auch von der ersten. Muss man
ja sagen. Zu Recht. Mehr haben wir erstmal noch nicht. Zum Plot können wir erstmal auch nichts sagen, von daher lass uns weitergehen. Einmal ganz kurz noch, würde ich gerne The Order erwähnen. Mhm. Neuer Film mit Jude Law, Nicholas Hoult, Ty Sheridan, Journey Smollett, und zwar ein auf, ich sag mal grob, wahren Begebenheiten basierender, was ist denn das, Thriller?
Thriller, historischer White Power Aufarbeitungsfilm aus den USA, in den USA spielend.
Wo ich unterschätzt habe, als ich dann den Trailer sah, ich wusste, dass das Ding existiert, aber ich hatte unterschätzt, wie reißerisch sie es, glaube ich, dann tatsächlich erzählen und inszenieren wollen, weil den Trailer fand ich, muss ich sagen, richtig ordentlich gemacht.
Mhm,
hat mich überraschend gebockt. Wirkte halt eben so weit weniger so historische Fakten, sondern wirklich eher wie so ein, wirklich fast wie ein Action-Thriller, muss ich schon fast sagen. Deswegen hatte ich nach einem Wort gesucht. Und das fand ich richtig gut gemacht. Und ich muss gestehen, gerade auch Nicholas Hoult als so anhinschter White Supremacy, ich sag mal Anführer von so einer kleinen Klitsche da, das war richtig unangenehm zu sehen.
Ja, unangenehm trifft es ganz gut. Ja, unangenehm trifft es ganz gut. Ist auch sehr super ungewohnt, die mal in so einer widerlichen Rolle zu sehen.
Ja, auf jeden Fall. Aber es hat irgendwie überraschend gut gepasst. So, ich habe ihm das abgekauft. Und das ist, glaube ich, und ich habe es auch Jude Law abgekauft. Und deswegen bin ich, glaube ich, so gebockt auf diesen Film.
Jude Law,
ich wusste, dass ich gebockt bin.
Jude Law fand ich sehr überraschend, weil man hat in letzter Zeit ja ein bisschen weniger gesehen gefühlt.
Mhm. Ja, kommt demnächst wieder mehr. Ich sag nicht,
da stehen ja so ein paar Sachen noch auf der Liste da mit ihm. Aber hier als FBI-Agent, da hat schon im Trailer waren ein paar Gesichter und Emotionen und Spielereien, aber ich dachte, ah, stark. Das sieht.
Hat die Tafeln verdient, von denen mindestens 3-4 standen in dem Trailer. Aber ich bleib dabei, ist ein guter Trailer, bockt mich der Film, fand ich richtig gut.
Hat es denn da schon einen Starttermin? Wir hatten jetzt hier, glaube ich, den 6. Dezember.
Nee, es gibt keinen deutschen Starttermin bisher leider. 6. Dezember ist es in den USA. Ich habe gegoogelt, es gibt keinen deutschen Starttermin. Von daher können wir zum nächsten Trailer gehen, Ronny.
Okay, warte, ich bin hier gerade nochmal am Gegenverifizieren.
Er glaubt mir nicht, es gegen Google.
Ich glaube dir immer, Alex, ich möchte es hier wirklich nur wasserdicht quasi nochmal.
Genau, mit Quellen belegt, dass es keine Quellen gibt.
Aber ja, kein deutscher Starttermin.
Sieht er? Aber wir werden das nachreichen, weil ich habe da auf jeden Fall ein Auge drauf. Würde ich nämlich gerne sehen.
Hast du auch ein Auge drauf auf das nächste Projekt, was kommt? Und zwar das nächste Osgood Perkins Projekt, der ja zuletzt... Ist,
natürlich habe ich da ein Auge drauf, denn wie wir oben gehört haben bei den Releases, es ist nicht nur ein Osgood Perkins Film der Longlegs Regisseurs, es ist auch noch eine Stephen King Kurzgeschichte. Boom!
Okay, das war fast ein harter Cut. Jetzt muss man wieder zurückspringen, was man bei den Releases gehört hat. Aber ja, das heißt, da bist du all into schon.
Da bin ich all into, auch weil ich den Theo James gerne sehe. Der war ja der Hauptdarsteller in der Gentleman-Serie auf Netflix, wo er einen sehr guten Job gemacht hat, fand ich. Und ich meine, Tatjana Maslany kennt man ja auch, Hans Dampf von allen Gassen. Und der Trailer anders, ganz anders als der Longlegs-Trailer, was aber, glaube ich, auch gut ist, sich abzuheben. Ein bisschen funkier, ein bisschen gorier, aber nicht...
Wesentlich hochwertiger im Look, möchte ich mal meinen.
Hochwertiger im Look, na, stilisierter halt.
Stilisierter,
ne?
Ja.
Ein
dicker einfach.
Moderner.
Mhm.
Ja.
Moderner, ja.
Und ich fand das alles gut, was ich da gesehen habe, weil du weißt gar nicht, was abgeht.
Na, es geht, glaube ich, wenn man es versuchen müsste, um eine Affenspielzeugfigur, die anscheinend die Leute böse macht oder zumindest dafür sorgt, dass das Umfeld, von dem sie besessen wird, da irgendwie Leute umbringt durch das Schicksal oder den Tod.
Ja,
würde ich jetzt mal rein interpretieren.
Ja, das ist, was der Trailer einem suggeriert, genau.
Genau.
Nee, aber sah cool aus, bockt mich auf jeden Fall. Und da haben wir einen deutschen Kinostarttermin, nämlich den 1. Februar 25. Also pünktlich zum Valentinstag gibt's da vielleicht eine Option im Kino für euch.
Ja, lass mich das doch nochmal durch den Kopf gehen, Alex. Fast ähnliche Baustelle, auf jeden Fall kein Happy-Go-Lucky-Film, ist Wolfman. Da haben wir jetzt kompletten Trailer bekommen.
Deswegen habe ich nochmal mitgebracht, der Vollständigkeit halber.
Ja, du hast ja beim Teaser schon gesagt, du willst ihn haben. Jetzt ist er hier. Mich würde auch mal zuerst deine Meinung direkt interessieren. Jetzt weißt du mehr, kannst ihn besser einschätzen. Du hast ja so ein bisschen Bauchschmerzen.
Ja, ich kann ihn besser einschätzen, denn was ich ganz interessant fand, ist, dass sehen wir jetzt, dass er sozusagen infiziert wird, der Hauptdarsteller Christopher Abbott, und dann der Film sich damit rumschlägt, dass er diese Mutation, Transformation in so einer Art geschlossenen Location, nämlich in einem Haus mit seiner Familie stattfindet, was also erstmal mich anmacht, weil es dann halt, relativ klein gehalten, sehr intim ist. Gleichzeitig bleibe ich dabei, dass die Lee Whannell-Filme immer einen Twist hatten und ich habe ihn hier gesucht und ich habe mich gefragt, und das ist vielleicht schon wieder, lehne ich mich da zu weit aus dem Fenster, aber ich lasse es nochmal da für dich, Ronny. Wir sehen ja am Anfang, dass er infiziert wird, weil er von was gebissen wird oder gekratzt oder so.
Ja.
Vielleicht, weil sie bauschen ihn ja auf als den Bösen hier, ne, wenn er sich dann final transformiert. Aber vielleicht ist der Twist ja, dass er sie dann am Ende beschützen muss gegen was auch immer da draußen ist.
Gut möglich, ja. Lass also mal
irgendwas,
so stehen.
Irgendwas mehr, was der Trailer uns nicht sagt, muss da noch sein, weil ansonsten ist es zu dünn.
Ja, ist ja. Wir nehmen das ins Protokoll auf und verifizieren das nochmal spätestens ab dem 16. Januar, wenn dieser Film Wolfman dann in die deutschen Kinos kommt.
Ja. Aber was sagst du denn?
Was ich jetzt viel stärker hatte, ich hatte voll die Vibes von The Fly, also die Fliege mit Goldblum,
wo ich denke, was ja erstmal ein guter, also das ja, also
ja, das ist schon so podestartig.
Kult-Status
ja, aber
Film.
Könnte ich mir ganz geil vorstellen, so bei Wolfman, dass es eben nicht nur ja, das maybe, tragische Transformationsdingen ist im Sinne von, ne, ist es jetzt, sondern dass diese Transformation an sich letzten Endes im Mittelpunkt steht und halt die Thematik halt befeuert, weil es einfach, ja, wer die Fliege kennt, einfach super weird und abgefahren werden kann und dadurch ja der Horror kommen kann, wenn wir vielleicht auch ein bisschen Body-Horror ab und zu mit drin
vielleicht
hätten.
Ja, mal gucken.
Ja. Ja.
Also so oder so bin ich ein bisschen versöhnlicher gestimmt, aber es bleibt dabei, mal gucken.
Mal gucken, okay.
Viele Vorschusslorbeeren immer noch wegen des Regisseurs.
Lionel. Wieder andere Baustelle, würde ich sagen, oder wir schlagen einen Haken. Der Film wurde uns schon ein bisschen angekündigt, es gab schon ein paar Filmposter und so, sah sehr interessant aus. Jetzt einen Trailer zu The Legend of Ochi. Ochi? Ochi.
Ja, Ochi.
OG. Bleiben wir bei OG. Film mit Helena Zengel, bekannt geworden durch Systemsprenger, Finn Wolfhard, Stranger Things, Emily Watson, Chernobyl zum Beispiel, Willem Dafoe, gut, muss man nichts sagen. Ja, was haben wir hier gesehen, Alex? Oder was sehen wir hier in diesem Trailer? Denn wir haben ja alle unten in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Ihr könnt gerade alle draufklicken und parallel gucken.
Ja, eine Menge sehen wir. Also, kann's gar nicht so richtig greifen. Es hatte so ein bisschen ET-Vibes.
Ja, habe ich mir auch notiert. ET und Gremlins irgendwie so.
Ja, es hat Gremlins-Vibes, hat aber auch Grogu-Vibes, also Mandalorian.
Vom Art-Design, ja.
Gerade vom Art-Design und weil sie halt viel hier tatsächlich mit echten Props oder Puppen gearbeitet haben.
Ja, finde ich auch geil.
Und ansonsten hatte ich ein bisschen Moonrise Kingdom-Vibes.
Ja, ja.
Und alles, was wir aufgezählt haben, ist, dass ich sage, yo. Und das ist auch, was ich nach dem Trailer mir dachte, nämlich, yo, das sieht alles irgendwie relativ nice aus, so in Summe, muss ich gestehen. Also geht ja scheinbar darum, auch vom Worldbuilding her, um in eine Welt, wo halt Monster hausen. Und ich mach's mal kurz zu machen, die Hauptdarstellerin hier, Helena Zengel, hat aus was für Gründen auch immer auf einmal so ein kleines Baby in ihrem Täschchen und stellt halt fest, dass das, was ihr da so beigebracht wurde, vielleicht so pauschal jetzt gar nicht stimmt.
Über diese Tierchen, die normalerweise als Feinde gehandhabt werden.
Und dann ist es aber wieder so ein bisschen Schema F, ne? So, ja, du weißt doch nicht, was passiert, wenn die älter werden. Die sind der Feind. Stell dich nicht gegen den Stamm. Und sie geht dann aber in die Wildnis, um ihn zu retten oder zu seinen Artgenossen zu bringen oder, wie auch immer. Da sind dann also viele bekannte Elemente da gewesen. Mhm. Aber was du gerade alles aufgezählt hast, die Art und Weise, wie es gefilmt ist, das Art-Design, die Puppen, das wirkt alles sehr, sehr eigen. Also als wäre eine klare Vision dahinter gewesen, auch wie es gefilmt ist mit der Aspect Ratio, dem Color Grading, diesem analogen Look. Also alles davon hat mich sehr angesprochen, muss ich sagen. Deswegen
ist ein Film, also Regie und Drehbuch von Isaiah Sexen, auch Spielfilm. Debüt und ich fand, also es gibt ein paar BTS-Bilder oder was er früher so gemacht hat, die gehen auch schon in so eine sehr bunte, stilisierte Richtung. Und bei dem Trailer dachte ich erst so, boah, das könnte so in 5 bis 10 Jahren so die Spitze von AI-generierten Videos sein. Dieses Art-Design ist so abgefahren, so bunt, so übernatürlich, wo ich dachte, ist das jetzt, also wie krass ist das im Compositing entstanden und was davon ist jetzt, könnte noch echt sein oder aus einem Moodboard, KI erstellten Moodboard irgendwie einfach so rausgerissen und filmisch eins zu eins umgesetzt sein. Also fand ich sehr abgefahren, aber sieht cool aus, ist glaube ich ein geiler Fantasy-Abenteuerfilm, der auch so für einen Familienfilm
für die ganze Familie, kann. Ja.
Also wirklich klassisch. Du hast gerade gesagt, mit ET schon, zahlt da glaube ich halt voll rein. Finde ich gut, sieht super spannend aus. Also bin ich halt super gespannt drauf. Ja.
Genau. Und da ist es am 28. Februar übrigens soweit. Das ist der deutsche Kinostarttermin.
Yes. Also The Legend of OG. Auf jeden Fall mal im Kalender notieren, das Ding. Ähnlich interessiert bin ich an, und da bin ich wieder auf Alex Meiner auch gleich gespannt, weil ich da weiß ich, dass das nicht unbedingt so ein Steckenpferd bei dir ist, Wallace and Gromit. Und seitdem ja die Aardman Studios mit Netflix so verbandelt sind, ist auch das eine neue Netflix-Produktion, und zwar Vengeance Most Foul, ein neuer Langfilm im Wallace und Gromit-Universum. Und der Trailer dazu ist jetzt raus und der sieht schon ein bisschen größer aus als das, was man bisher gesehen hat. Kannst du es einsortieren, Alex?
Für mich ist es mehr Wallace und Gromit. Also ja, ich kann mitgehen mit diesem, also sieht aufwendig aus, keine Frage. Da muss man eh immer den Hut ziehen, ganz allgemein. Also einfach vor dem handwerklichen Teil. Mhm. Ich bin aber nie mit dem Universum, mit den Figuren und wahrscheinlich primär mit dem Artstyle warm geworden. Von daher muss ich gestehen, ist es mir einigermaßen egal. Ich weiß aber, dass die ja einigermaßen treue Fanbase haben. Die scheint mir auch gegenüber zu sitzen. Und für die kann ich mir vorstellen, ist es halt so ein Big Deal, weil ja, glaube ich, das letzte große Wallace & Gromit-Programm schon ein paar Jährchen her ist.
Das stimmt auf jeden Fall, genau. Aber ich glaube, wir waren ja auch Fans von, jetzt muss ich mal überlegen, wie hieß denn dieser Weihnachtsfilm? Birdie? Auch auf Netflix? Kriegst du ihn mehr zusammen. Das hat dir ja auch ganz gut gefallen. Weißt du, was ich noch meine? Kannst du dich noch daran erinnern?
Ich weiß, was du meinst, aber ich kenne ja nun die Figuren um Wallace & Gromit. Und ich sag auch nicht, dass das vielleicht nicht auch eine rührende Geschichte sein kann, aber ich bin halt initial nicht so angemacht davon.
Ja, Robin, jetzt krieg ich es nochmal zusammen.
Ja.
Robin hieß der Film. Wallace & Gromit, gibt es ein paar Highlights bei mir und das ist auf jeden Fall der dritte Kurzfilm, den es gab, und zwar die Techno-Hose. Und aber die letzten beiden Filme, die oder auch hier mit dem, hier, wie hieß denn das, mit dem Riesenkaninchen? Ja, nett, aber ja, ich lasse es mal dabei bestehen. Aber wo jetzt quasi in dem Trailer zum neuen Film referenziert wird auf die Techno-Hose, auf den Oberbösewicht aus dem Wallace & Gromit-Universum, musste ich bei dem Rewatch vom Trailer extremst nochmal lachen. Feathered McCraw ist zurück. Finde ich jetzt schon geil und bockt mich mega, diesen Film einzuschieben. Weil die Techno-Hose ist für mich der beste Wallace & Gromit-Film, alleine wegen dieser Figur. Und ja, bin, also würde hier mich in die Startlöcher stellen, Alex.
Ja, freut mich. Am 3. Januar sind wir alle irgendwie gefühlt noch zu Hause und können es einschieben.
Dann schieb das To-Do gerne zu mir, Alex. Ich versuche den dann mal irgendwann mitzubringen.
Aber die Techno-Hose ist auch ein Kurzfilm, oder?
Die Techno-Hose ist auch ein Kurzfilm. Das war ist der dritte von den ersten dreien und ab dann wurden sie ja länger. Ja. Oder es gab noch so ein paar Specials mittendrin. Aber gerade so das Riesenkaninchen, was es zum Schluss gab, das war, oh Gott, jetzt muss ich selbst nochmal nachdenken, der erste Langfilm und das müsste jetzt der zweite oder maximal der dritte Langfilm sein.
Okay, verstehe. Und dann?
Noch was Abschließendes, Alex. Haben wir ja auf der Liste stehen. Wieder Netflix.
Korrekt.
Lies mal vor.
The Electric State.
Okay. Das sagt mir nichts.
Ja, ich hatte ja so ein bisschen schon den Media Blowout, als er mit Bildern begonnen hat, verfolgt. Ist halt insofern, glaube ich, ein Big Deal, als dass wir Chris Pratt und Millie Bobby Brown, also zwei einigermaßen angesagte Leute, haben in einem Film von den Avengers-Filmgöttern, wie auch immer, den Russo Brothers. Also da wird ja immer wieder auch in diesem Trailer kein Hehl draus gemacht, damit zu werben, was die für Milliardenprojekte gestemmt haben, auch wenn vielleicht die Filme danach jetzt nicht so mega gezündet haben, bei mir zumindest. Hier jetzt also wieder so ein richtig großes Brett und auch das versucht der Trailer, glaube ich, angemessen rüberzubringen, weil das ist ja wieder so das Kaliber Baustelle, ja, Kinofilm. Also nicht Netflix-Produktion, sondern einfach, könnte auch ein Kinofilm sein. Also Big Budget, oder? Wie siehst du das?
Wir hatten gerade eben schon ein paar Vergleiche gemacht, um Sachen zu beschreiben.
Ah, ja.
Und hier hatte ich halt volle Kanne Ready Player One im Sinn.
Auf jeden Fall.
Also sehr viel CGI, sehr viel Futuristik, sehr viel abgefahrenes Zeug. Spielt ihr eigentlich in den 90er Jahren, also in der Zukunft, aber 90er Jahre, also eher so gefühltes Paralleluniversum.
Ich hatte noch den Millers, auch wenn der animiert war. We Are the Millers.
Oh, das kriege ich gerade nicht mehr zusammen. Ich sage einfach mal ja.
Hieß er nicht We Are the Millers?
Du meinst, ach so, The Mitchells vs. The Machines.
The Millers. Ach, We Are The Millers ist der Film mit fucking Jennifer Aniston. Vergiss es.
Mitchells, nicht Millers. Jetzt hast du mich aufs Glatteis fühlen wollen.
Genau.
Abgewehrt, Alex.
Sehr gut gemacht.
Ja, nee, aber ja, stimmt. Ja, stimmt. Auch so reingemischt, ja. Wenn man das so schütteln würde
auch
zusammen.
Auch nur wegen dieser Roboter-Invasion. Ja,
bin ich voll bei dir.
Ansonsten Chris Pratt, okay. Frisurwahl, interesting, aber es waren die 90er, keine Ahnung.
Ja, also sieht hier eher nach 80ern aus, spät 80ern vielleicht.
Ja, stimmt. Ja, Millie auch gefühlt.
Ja, da ist viel 80er-Vibes drin. Einfach, weil es einfach geht, glaube ich, weil es nach wie vor einfach gut zieht.
Die Frage ist halt tatsächlich eher, ob es als Film funktioniert, weil der Trailer zumindest hat viel Fokus auf Exposition und Worldbuilding.
Ja.
Was ja cool ist. Also kann ja gut sein.
Mhm.
Aber wir hatten schon gesagt, so, ich finde Apple TV Filme, Apple TV Plus Filme, so auch Netflix Eigenproduktionen,
Hit or Miss und ähnlich wie bei The Gray Man, sehr viel, gut, blöder Vergleich, aber hier natürlich der Fokus auf sehr viel CGI. Und wenn ich mich erinnere, Millie Bobby Brown, zuletzt gesehen bei Netflix mit Denzel. Und hier sieht es so aus für, also hier sieht es so ein bisschen aus wie, also Action, bunt, poppig,
ja,
snappy
ja.
Sprüche und dann da mal eine geile Kamerafahrt und da mal eine geile Explosion. Und ich denke so, oh, das könnte inhaltlich, erzählerisch vielleicht ein bisschen dünn werden. Da habe ich echt gerade noch so Bauchschmerzen. Sieht dick aus, aber funktioniert und funktioniert es vor allem. Also sieht für mich aus, als wäre das konzipiert als, ja, da kommt noch eine Tür in die Fuß und dann könnte es einen zweiten oder dritten Teil geben.
Ja, maybe, aber also am Ende zählen ja die Views, ne? Also wie viele Leute gucken es
und Klicks,
da sind die Weichen ja gestellt, sowohl mit Cast als auch mit dem Regie-Duo. Von daher am 14. März müssen wir uns da jetzt noch ein bisschen gedulden, aber sind wir mal ehrlich, wir werden es uns halt auch angucken, ne?
Wahrscheinlich schon.
Ob wir es halt gut finden oder nicht, dann also, kriegen wir danach was.
Also Cast und Setting finde ich super interessant, von daher wahrscheinlich ja.
Siehst du, und damit haben sie uns.
Und damit haben sie uns, ja. Schuldig im Sinne der Anklage.
Ja, und damit sind wir am Ende.
Ich hoffe, wir haben jetzt auch alle anderen, die uns gerade zuhören, damit gecatcht. Mit allem, was wir gerade gesagt und gemacht haben.
Mit irgendwas, was wir gerade gesagt haben.
Mit irgendwas, was wir gemacht haben. Wir freuen uns über Feedback, zum Beispiel auf den sozialen Medien. Damit beginnen wir unsere große Abmoderation. Und folgt uns gerne zum Beispiel auf Instagram. Ihr findet uns unter unserem Handle.
Insert Podcast.
Benutzt gerne auch den gleichnamigen Hashtag.
Insert Podcast.
Nach wie vor, ich werde nicht müde. Das ist einfach, das kann sich wirklich jeder und jede merken. Und ansonsten gerne 5 Sterne hier in eurer Spotify-App oder wo auch immer geben oder mal eine iTunes-Rezension schreiben. Wir freuen uns.
Gibt's auch Sterne, 5 gerne dann an.
Ja, stimmt. Das ist quasi natürlich, steht außer Frage. Ansonsten würde ich sagen, Alex,
genau. Vielen
Folge,
Dank fürs
Folge 203 im Kasten.
Ja. Und auch vielen Dank an dich, Ronny.
Immer wieder
und
gerne.
Und wir schaffen es im November, da bin ich mir sicher.
Aber,
daher,
hallo.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Ich nicht den ganzen November mit Arcane verplappern, aber ja, vielen Dank. Wir sehen uns. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.